darf alle recht herzlich begrüßen an diesem ersten Feriensonntag. Ich darf alle begrüßen, die live zuschauen, ob in Spanien, Kroatien, wo ihr auch immer gerade Urlaub macht. Und ich möchte euch auf eine Reise heute mitnehmen in ein Urlaubsland. Wie stellt ihr euch eure Reise vor? Strand, Palmen, ja vielleicht ein Sonnenschirm, weil es so heiß ist, Sonnencreme, das Meer genießen oder am Pool. Ich möchte auf eine Reise mitnehmen nach Rom. Nach Rom, wo ein Mann uns etwas zu sagen hat. Ein Mann, der einen Brief geschrieben hat. Nicht nur ein Brief, mehrere Briefe. Und wir gehen in den letzten Sonntagen als Gemeinde einen Brief durch. Kinder bis 10 Jahre. Wer weiß, wie der Brief heißt, den wir als Gemeinde durchgehen? Gut, ist noch nicht angeschaltet. Lukas Evangelium, fast etwas weiter im Neuen Testament. Römerbrief hört sich auch gut an, wir kommen immer näher, also ist aber noch nicht ganz richtig. Kolosser, sehr gut. Wir sind im Kolosserbrief. Paulus wollte Christen jagen und wurde zum Jäger der Herzen. Und jetzt nach seiner dritten Missionsreise sitzt er im Gefängnis in Fesseln und dann kommt ein Epaphras zu ihm, der sich in Ephesus bekehrt hat und eine Gemeinde in Kolossea gegründet hat und berichtet Paulus, wo Paulus in Fesseln liegt und sagt, hör mal Paulus, die Gemeinde in Kolossea, ja, sie haben die Liebe untereinander, aber sie wenden sich so langsam ab von Christus. Der Fokus richtet sich immer mehr auf die weltlichen Dinge. Da kommen so viele gesetzliche Dinge in die Gemeinde. Und Paulus hört das und sagt, ey, ich schreibe einen Brief an die Gemeinde. Ich werde dir einen Brief mitgeben, Epaphras, und ich möchte, dass du diesen Brief der Gemeinde vorliest. Der Gemeindeälteste war in Kolossea der Philemon, ein sehr reicher römischer Bürger. Und dann sagt Paulus zu Epaphras, bring diesen Brief dahin und lies ihn davor. Heute sieht die Stadt Kolossee erbärmlich aus. Die gibt es nämlich nicht mehr. Im ersten, also Mitte ersten Jahrhunderts wurde die Gemeinde gegründet in Kolossee durch Epaphras. 60 nach Christi war ein starkes Erdbeben im ganzen Gebiet, das sogar teilweise Ephesus erschüttert hat, Laodicea und die Kolossee-Stadt. Und Ende des ersten Jahrhunderts waren nur noch Ruinen da. Das kann man heute noch besichtigen, der nordwestliche Eingang von Kolossee. Man kann auch die Arena besuchen, wo viele solche Briefe vorgelesen wurden, auch der Gemeinde, oder wenn neue Lehren kamen. Die Gemeinde Kolossee war dem Götzendienst verfallen. Da waren so viele Lehrer da, die gesagt haben, hey, es gibt noch was anderes, es gibt die Engelverehrung. Und wenn du das betest, wird dein Gebet erhört. Und so haben die verschiedene Götzen gebaut, Skulpturen gebaut und haben die angebetet. Dann kamen andere Lehrer und haben gesagt, hört mal, ihr habt doch irgendwas von den Juden mitgenommen, ihr Gemeinde. Da gibt es das Alte Testament. Wieso hält ihr das nicht? Die ganzen Gesetze, die Speiseverordnungen aus Mose. Das Neumondfest hält ihr nicht. Die ganzen Feste hält ihr nicht. Berühre das nicht an, taste das nicht an. Am Sabbat darfst du nur so viele Schritte machen. Und so kamen viele verschiedene Irrlehren in die Gemeinde und die Gemeinde wusste nicht mehr, was sie machen sollte. Und das berichtet Epaphras dem Paulus. Und Paulus sagt, die müssen sich langsam abwenden. Ich werde denen einen Brief schreiben, damit der Fokus wieder zurechtgerückt wird. Weg von diesen Götzen, hin auf wen? Auf Christus. Und das zieht sich durch den ganzen Kolosserbrief. Christus in euch. Das genügt. Du brauchst keine Gesetze halten, um dir die Himmelskarte zu kaufen oder zu ererben. Du brauchst nicht irgendwelche Speiseverordnungen zu halten. Und so sieht es heute aus in Kolossa, also in der Stadt. Da werden wir keine Gemeinde mehr finden. Man kann so eine Apostel-Paulus-Reise buchen und dann fährt man auch da durch. Das ist in der heutigen Türkei. Und da kann man auch einmal die Stadt besichtigen, also die Ruinen. Genau, das Stadttor ist auch noch da. Wir sind in der Landung vom Kolosserbrief. Kolosser, Kapitel 4, bei Punkt 9 sind wir angekommen als Gemeinde. Das ist die 9. Predigt, die wir als Gemeinde über den Kolosserbrief hören. Und ich wünsche mir, dass du heute, wenn du es bis jetzt nicht gemacht hast, aber vielleicht auch doch, dass du heute was mitnimmst. Dass du eine Sache aus diesem Kolosserbrief, von diesen 9 Predigten und auch nächste Woche noch, eine Sache mitnimmst, dass Christus genügt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus genügt. Und wir sind bei Punkt 9 angekommen, die verkündete Wahrheit. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde, durch den Heiligen Geist inspiriert. Er war nicht einmal in Kolossea. Ja? Paulus ist nicht einmal vor Ort gewesen und schreibt diesen Brief an die Kolosser durch Epaphras, der ihm alles berichtet hat. Der Heilige Geist hat ihn geleitet und er gibt diesen Brief ihnen weiter. Und das war für mich so das erste Zeichen. Paulus ist nicht da vor Ort gewesen, hat den Brief geschrieben an die Gemeinde. Genauso zählt auch der Brief für mich persönlich. Was möchte der Brief, heute sind es nur 5 Verse, die wir betrachten werden, mir persönlich sagen? Was möchte er dir sagen? Und wir werden definitiv etwas finden, was Gott durch seinen guten Geist mir und dir heute etwas sagen möchte. Der Bibeltext ist aus Kolosser, Kapitel 4, Vers 2 bis 6. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessetwillen ich auch gefesselt bin. Damit ich es offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ich habe es eingeteilt in 5 Verse. Wie viele Punkte? 3. Genau. Also wir haben das so gelehrt bekommen, maximal 3 Punkte, eine Gliederung zu machen, dann kann man so ein bisschen was behalten. Ja, also wenn ihr 10-15% behält und morgen noch wisst, bin ich froh drüber. 3 Punkte eingeteilt in 5 Verse und der erste Punkt ist Aufruf zum beständigen Gebet. Der zweite Punkt ist Fürbitte für die Verkündigung des Evangeliums, des Wortes Gottes, für die frohe Botschaft. Und der dritte Punkt ist Gnade und Salz in euren Worten, in deinem Reden, in deinen Gesprächen, in deinem Leben. Der Vers 2 sagt, so, ich muss einmal zurück machen. Wie mache ich hier zurück? Da, wo zurück steht. So, genau. Aufruf zum beständigen Gebet. Ein Appell. Paulus sagt, hört mal Kolosser, beständig im Gebet leben. Was wollte Paulus der Gemeinde sagen? Er sagt an viele Gemeinden, an Timotheus persönlich, an die Thessalonicher, betet ohne Unterlass. Was meint er damit? Ich möchte dir heute ein schlechtes Gewissen machen, dass du zu wenig betest. Morgens aufstehen und dann 8 Stunden beten, schlafen legen, wieder beten, ob ich liege oder stehe, ständig denke ich darüber nach. Nein, das möchte Paulus uns heute nicht sagen. Aber dass mein Lebensmotto ein Gebet ist. Es gibt eine Bibelübersetzung, die jeder gelesen hat. Kennt ihr die? Jeder hier im Raum. Das ist mein Leben. Wenn ich Christ bin, wenn du Christ bist, liest der Nächste dein Leben. Diese Bibelübersetzung, die ist mehr als Worte, wie du lebst. Mehr wie das, was du sagst. Mehr wie das, was ich spreche. Und Paulus möchte die nochmal aufrufen. Hey, euer Wandel, euer Leben soll vom Gebet durchgedrungen sein. Fortlaufen, haltet fest. Mein Lebensstil soll durch das Gebet beeinträchtigt werden. Es soll gesehen werden, dass ich ein Leben führe, das von jemand anders geleitet wird. Manchmal ist das auch mit Opferbereitschaft zu tun. Da muss ich vielleicht etwas früher aufstehen, um mir Zeit zu nehmen für das Gebet. Halte durch, halte fest. Einige beten jahrelang für ihre Eltern, für ihre Geschwister, für ihre Kinder. Jahr für Jahr beten sie. Und Paulus sagt ihnen, halte durch, bete weiter. Das Gebet ist ein Bestandteil in unserem Leben. Unsere Mitmenschen dürfen und sollen sehen, dass wir beten. Wir brauchen uns nicht im Gottesdienst hinstellen und irgendwelche Plappereien führen. Manchmal ist ein Dreizeiler oder ein Satz, der ausreicht, der mein Herz öffnet. Die Ältesten der ersten Gemeinde hatten einen hohen Stellenwert für das Gebet. Das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 6, wo Paulus hinkommt und dann versammeln sich die Ältesten von Jerusalem und sagen, da werden einige vernachlässigt. Ja, die Witwen, die Waisen, da kümmert sich keiner mehr drum. Wir müssen die Diakone einführen, einsetzen und dass die sich darum kümmern. Und wir Älteste, was machen wir? Wir halten an der Lehre und am Gebet. Klare Kennzeichen der ersten Gemeinde waren, wer kennt die? Sie waren einmütig beisammen, sie blieben im Brotbrechen, in der Lehre und im Gebet. Aufruf zum beständigen Gebet. Seid wachsam. Vielleicht ist das euch noch nicht passiert, aber mir ist das mal passiert, dass ich im Gebet eingeschlafen bin. Ja, über mein Bett. Er sagte, seid wachsam. Euer Gebet, euer Lebensmotto, dein Lebensstil soll durchflutet sein im Gebet. Und achte, sei achtsam, sei wachsam. Warum? Damit nicht irgendwelche Götzen in dein Leben kommen und dir dann sagen, du musst, du musst, du musst, du musst, damit du das Himmelreich ererbst. Ja, noch ein Dienst in der Gemeinde, noch etwas tun, noch hier und da. Dann bist du heilig. Wenn du jeden Sonntag betest, wenn du jeden Tag 3-mal am Tag betest, dann bist du heilig. Nein, wachsam sein, das, was Gott mir und dir sagen möchte. Dass wir nach dem Gebet vielleicht sagen, ich bleibe jetzt mal 3 Minuten stille und höre, was Gott jetzt mir zu sagen hat. Wo ich meine Bedürfnisse, meine Probleme, meine Sorge mal vielleicht auf die Seite stelle und sage, Gott, sprich du zu mir. Gebet ist ein zentrales Thema eines Christen. Das bedeutet, dass alles, was wir erleben, durchdrungen ist, verbunden ist mit Gott, mit Jesus Christus. Paulus sagt hier nicht, ihr dürft nicht mehr lachen. Paulus sagt hier auch nicht, ihr dürft keine Witze mehr machen, weil das nicht fromm ist. Paulus sagt ja auch nicht, ihr dürft hier keinen Alkohol trinken. Aber alles, was wir tun, soll Gott verherrlichen, soll Zeichen zeigen, dass wir mit Gott verbunden sind. Das ist ja das Zeichen eines Gebetes, die Beziehung mit Jesus Christus, mit dem lebendigen Gott. Vielleicht denkst du jetzt auch, ich bete so lange schon für eine Sache in meinem Leben und Gott erhört sie nicht. Nun, ich möchte heute eine Antwort darauf geben. Erstens, bete weiter. Aber wir haben viele Beispiele in der Bibel, wo Männer Gottes gebetet haben und Gott hat das Gebet anders beantwortet. Paulus, der ein Gigant war, der ein gutes Vorbild gibt. Viele Gebete von Apostel Paulus können wir in der Bibel finden. Er betet zu Gott und er muss 3-mal Schiffbruch erleiden. Als Jäger der Herzen, als Nachfolger Christi. Im Alten Testament Jakob, er ringt mit Gott und sagt, Gott, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Die Antwort Gottes ist, er muss den Rest seines Lebens mit einem ausgerenkten Hüfte laufen. Das war die Antwort Gottes. Daniel, der verschleppt wird nach Babylon. Mega großes Beispiel. Was für Visionen hat er offenbar bekommen? Der hält an Gott fest. Egal was kommt, ich werde dieses Götzenfleisch nicht essen. Ich werde mich davon trennen. Ich werde 3-mal am Tag beten. Es wurde ein Gesetz erlassen. Kein anderer Gott darf angebeten werden. Daniel sagt, ist mir wurscht. Ist mir Latte. Ich werde zu meinem lebendigen Gott beten. Die Antwort Gottes ist auf das Gebet, ab in die Löwengrube. Haben wir nicht einen tollen Gott? Gottes Antwort ist nicht unsere Antwort. Wir beten um etwas und legen Gott so eine Schablone vor. Das wünsche ich mir so ein bisschen. Antworte auch so darauf. Paulus gibt hier in Kolosser keine Antwort darauf. Er sagt, bete fortlaufend, ausdauernd, beständig. Gottes Antwort ist nicht unsere Antwort. Warum? Weil Gottes Gedanken viel höher sind wie meine Denkweise, viel höher wie mein IQ. Ich kann mich mit Gott nicht vergleichen. Ich kann ihn nicht fassen. Ich kann ihn nicht begreifen. Und deshalb sind Gottes Antworten anders wie meine Antworten. Fürbitte für die Verkündigung des Evangeliums. Verse 3 bis 5. Paulus sitzt mit Fesseln in Rom. Ja, denken wir, dass wir noch immer in Rom sind, bei Paulus im Gefängnis. Paulus sitzt mit Fesseln in Rom und Epaphras schreibt oder Paulus schreibt, man ist sich da nicht ganz einig, wer geschrieben hat, ob Paulus schreiben konnte in Fesseln. Obwohl viele Bilder es darauf hindeuten, die nachgemalt wurden, ist ja auch relativ. Da wird der Brief geschrieben und Paulus sagt nicht, hey, ich habe ein Pfahl im Fleisch oder Schmerzen, ich bin gefesselt. Paulus ging es immer um eine Sache. Worum ging es Paulus? Um das Evangelium, diese frohe Botschaft um Christus. Christus in euch genügt. Christus in deinem Leben, es gibt Veränderung. Christus in meinem Leben und du bist Sieger. Christus in deinem Leben und du hast das ewige Leben. Diese frohe Botschaft, die muss raus, die muss knallen, die muss in jede Herzen, in alle Herzen. Und dann sagt Paulus der Gemeinde, hey, betet darum. Fürbitte, für mich, für die anderen. Missionarisch denken. ist dein Gebet auch vielleicht, dass wir als Gemeinde hier einen Open-Air-Gottesdienst in der Stadt machen? Raus, Fürbitte, dass wir die Herzen der Menschen erreichen und nicht, dass wir in unserer Blase hier aufwachsen. Und eines Tages vielleicht aufwachen und denken, hey, wir haben diesen Fokus von Christus verrückt, weil wir so viele Strukturen so systematisch sind und so uns ja einfach daherleben. Und da möchte Paulus der Gemeinde in Kolosser sagen, hey, bittet für mich, für was? Vers 2, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffnet. Eine Tür öffnet, damit wir mehr in Urlaub fahren können? Eine Finanzspritze? Vielleicht. Dass du vielleicht auch einen Teil spenden kannst. Eine Tür öffnet für das Wort. Das Wort steht hier im Griechischen für Logos. Und Logos bedeutet Botschaft, die frohe Botschaft. Das, was wir weitergeben dürfen von Jesus Christus. Bittet dafür. Wann hast du das letzte Mal gebetet für die Missionare? Für Sascha und Carissa? Für Jascha und Larissa? Für Erika im Ahrtal? Wir haben aus der Gemeinde viele Missionsfelder. Für unsere Geschwister aus der Schweiz, herzlich willkommen, die auch Missionsdienst tun. Wann war letztes Mal dein Gebet? Und Paulus fordert hier die Gemeinde nochmal auf, hey, betet für die. Gott lenkt doch sowieso alles. Er weiß doch alles. Gott möchte mein und dein Herz verändern. Paulus wollte, dass das Herz, dass die Gemeinde in Kolosser sich im Herzen verändert. Dass sie für die Geschwister beten. Und wenn ich meine Geschwister leiden sehe, ob finanziell oder auch physisch, dann ändert das mein Herz. Dann bekomme ich Mitleid und ich bete für sie und Gott vollbringt Wunder. Vergisst sie nicht, betet für die, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Also das, was wir sprechen, das, was wir reden, das, was wir leben. Bittet für einander. Jeder hat ein Umfeld von uns, ob in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, am Arbeitsplatz. Lasst uns als Gemeinde füreinander beten, damit wir missionarisch wirken können. Fürbitte für die Verkündigung des Evangeliums. Damit wir, du und ich, die Gelegenheiten nutzen, die Gott uns an den Tag gibt, damit das Wort Gottes weitergetragen wird und die Menschen ja ihr Herz öffnen für Gott. Gnade und Salz in unseren Worten, in meinem und deinen Gesprächen. Bei der Vorbereitung hat mich das so ein bisschen zerpflückt. Ich dachte schon, puh. Hartes Pflaster. Was ist damit genau gemeint? Gnade und Salz. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Salz. Was ist Salz? Ein Gewürz. Was macht Salz? Macht salzig, macht schmackhaft, bringt Veränderung, macht haltbar, sehr wichtig. Gerade im Orient, in der damaligen Zeit, hatten die nur Salz gehabt, zum Konservieren. Was ist, wenn Salz fehlt in der Suppe oder beim Essen? Wie schmeckt es? Ich habe eine kurze Story mitgebracht. Wir hören die mal eben, die ich persönlich erlebt habe und jemand mit mir erlebt hat. Der erzählt das gleich mal kurz. Danke, Andi.
Sagst du was dazu?
Nee, kannst anfangen.
Nee, du fängst an.
Ja? Okay, also Andi und ich, wir kennen uns ja schon, wir sind ein Urgestein von der Jugend an. Wir waren Freunde und bevor wir auch verschwägert wurden, haben wir in der Jugend öfter was zusammen gemacht. Und eines Tages nach der Jugendstunde sind wir mal zu mir nach Hause gefahren und ja, da ging es dann los. Erzähl mal.
Ja, nach der Jugendstunde sind wir dann zu ihm nach Hause und wir kamen nur in die Tür rein und die Mutter ruft schon, Jungens, kommt am Tisch. Abends natürlich, ne? Und wir sind in die Küche rein und die Mutter hat dann immer natürlich aufgetischt wie im Restaurant. Also da kam keiner zu kurz. Und da stand halt so auf dem Tisch so ein Tomatensalat. Und ich liebe Tomatensalat mit Schmand und Salz und dieses Wasser danach dann noch. Und wir setzen uns dann zum Tisch. Ich natürlich große Portion auf dem Teller und mache so den ersten Bissen so. Und das Stück ist bei mir im Mund einfach stehen geblieben. Ne? Es war nicht salzig, es war süß. Ich habe ihm gesagt, ey, das kannst du selber essen. Sowas esse ich nicht.
Danke dir. Genau, also wir waren es gewohnt von zu Hause auch mal so Schlagsahne mit Tomaten und Zucker zu essen. Und wenn du dich darauf einstellst, dass du immer Salat oder Tomaten mit Salz isst und auf einmal so reinbeißt und kennt ihr das so? Ne? So, und das sah echt lustig aus, weil Salz gefehlt hat. Das möchte Paulus hier uns, den Kolossern damals, aber auch uns heute mitgeben. Deine Lebensmessage, deine Worte, die sollen diese Würze bringen. Dieses Salz, diese schmackhafte Veränderung. Euer Wort sei allezeit in Gnade und mit Salz. Wie gnädig bist du mit deinem Nächsten, der dir vielleicht Unrecht getan hat, der dich vielleicht beleidigt hat? Ich habe diese Woche nach der Zeugnisausgabe mit einigen so Diskussionen gehabt, weil wir belohnen unsere Kinder dann mit einer finanziellen Spitze für eine 1 oder für eine 2, aber für eine 4 und 5 gibt es keine Belohnung, ist ja logisch. Aber auch keine Konsequenz. Und dann sagt jemand, ja, für eine 4 und eine 5 würde ich meine Kinder bestrafen. Dann habe ich gesagt, macht Gott das mit dir? Macht Gott das mit mir? Für jeden Fehler, den ich tue, bestraft Gott mich? Und Paulus möchte das auch nicht. Paulus sagt, eure Worte seien allezeit in Gnade. Sei gnädig mit deinem Nächsten. Warum? Weil Christus in euch wohnt. Weil Christus in dir ist. Sei gnädig mit deinem Nächsten. Hey, drück auch mal ein Auge zu. Und wenn es hart auf hart kommt, drück auch mal zwei Augen zu. Sei gnädig und mit Salz. Also durchdrungen. Ja, ich bin nicht so ein leidenschaftlicher Koch. Also ich kann das nicht so, aber so Rührei kriege ich noch hin. So. Und da weiß ich, wenn man so Salz reinmacht, ja, das schmeckt dann. Wenn Salz fehlt, dann schmeckt das nicht. Also diese perfekte Mischung, die perfekte Dosierung in meinem Reden, in meinem Sprechen, in meinem Leben, in meiner Message, in deinem Lebensstil, die perfekte Dosierung an Salz wird dein Umfeld beeinträchtigen, weil das ist die Funktion von Salz. Es verändert mich, aber es verändert den Zustand von der Umgebung. Mach Salz in die Suppe rein, dann verändert das die ganze Suppe. Das möchte Paulus hier der Gemeinde mitgeben. Salz konserviert. Es verhindert vom Verderben. Paulus sagt, ihr habt so viele Nichtchristen in Kolossa. Hey, euer Reden, euer Leben soll euer Umfeld vor dem Verderben verhindern. Das macht Salz. Es verhindert vom Verderben. Wenn jemand schon mal Tomaten oder Gurken eingemacht hat, da kommt Salz rein. Lasst mal Salz weg. Dann wird es verderben. Meine Gespräche, mein Wandel, so steht es hier geschrieben, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wenn wir durch den Heiligen Geist geleitet werden, wenn unser Leben mit Salz gefüllt ist, dann verändert das unsere Umgebung. Manchmal ist es schwer, die richtigen Antworten zu finden. Ich habe ein praktisches Beispiel noch, ich habe das schon mal erzählt, aber es ist so wichtig, weil mich das so, es hat mein Leben geändert, verändert. Wir waren in Rumänien und da wohnte eine Mitarbeiterin bei uns mit im Haus. Sie hatte keine Kinder, sie kam aus einem fremden Land und sie war so schüchtern, zurückhaltend. Und eines Morgens ging ich dann zum Dienst in die Gruppe im Kinderheim. Da war unsere Tür verriegelt. Ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag. Ich habe sie gefragt, was ist los? Ich habe Angst nachts. Okay, ich habe es weggemacht. Dann gingen wir zusammen mit der Familie, mit ihrem Sonntag in die Gemeinde. Und dann fragte ich sie, was passiert? Wieso riegelst du unsere mit Holz, mit Paletten unsere Tür auf? Ich brauche da einige Minuten morgens, bis ich aus der Tür rauskomme. Ich habe Angst. Und ich als Christ, als Gläubiger, als frommer Mann, zitiere Bibelverse. Du musst dich Gott anvertrauen, lege alles zu Jesu Füßen hin. Wo der Herr nicht das Haus bewacht, so wachen umsonst die, die darauf aufpassen, oder der Wächter. Sie sagte nichts. Sie ging, sie war so erdrückt. Nächsten Tag das Gleiche. Am nächsten Sonntag, als wir wieder so zusammen gingen, uns über den Weg liefen, dann dachte ich nach, wie kann ich sie jetzt fragen, was wirklich mit dir los ist? Und dann ging meine Frau und ich mit ihr zur Seite und sagten, hey, erzähl mal, was bedrückt dich? Was ist los? Was macht dich so traurig? Wovor hast du wirklich Angst? Sagte, ich bin 34 Jahre. Ich bin immer mit Jesus unterwegs. Ich habe nie was Schlechtes gesagt, getan. Versuche, fromm zu leben. Und eines Tages auf der 5. Etage kamen 2 Männer, haben unser Haus überfallen und mich vergewaltigt. Und ich dachte in dem Moment, Erdboden, öffne dich. Ich versuche mit frommen Worten ihr sagen, ja, du musst. Aber habe sie nicht versucht zu verstehen, was sie wirklich bedrückt. Habe sogar Vorwürfe ihr gemacht. Paulus sagt hier, eure Worte seien allezeit in Gnade und Salz. Und wenn wir das uns zu Herzen nehmen, dass wir diese perfekte Dosierung, dieses perfekte Gewürz in unser Umfeld streuen, dass Menschen sehen können, hey, der ist barmherzig, der ist geduldig, der ist freundlich, er ist gastfreundlich, er nimmt jederzeit mich auf, zu ihm kann ich kommen, ohne mich zu verstellen. Das ist die perfekte Dosierung. Dass dieser perfekte neue Mensch, von dem wir letztes und vorletztes Mal gehört haben, diese neue Kleidung. Wir haben ja die alte Kleidung abgelegt und haben jetzt die neue Kleidung. Und ganz wichtig ist, dass wir uns das wirklich jetzt im Kopf, ja, mit unserem Verstand begreifen, dass wir dadurch nicht heiliger sind. Dass wir durch diesen Lebenswandel uns nicht die Himmelskarte erkaufen oder verdienen können, sondern das verändert unser Umfeld. Warum? Weil wenn wir diese perfekte Dosierung an Salz in unser Umfeld streuen, hat das eine Auswirkung. Wer hat schon mal eine richtig salzige Suppe gegessen, die nicht übersalzen war, aber lecker war? Wer mag gerne salzig? Was ist die Auswirkung danach? Was hat man danach? Durst. Das möchte Paulus hier sagen. Hey, euer Reden, euer Gespräch soll salzig sein, damit, wofür? damit euer Umfeld Durst bekommt, damit die Sehnsucht bekommen. Hey, der hat etwas, was ich nicht habe. Der ist mit Jesus unterwegs und ich möchte auch diesen Jesus kennenlernen. Ich habe Durst. Ich habe Durst danach, was der hat. Das möchte Paulus mir und dir heute mitgeben. Ich möchte die drei Punkte zusammenfassen. Der erste Punkt war Aufruf zum beständigen Gebet. Dass mein Lebensmotto, meine Message mit Jesus verbunden ist. Dass ich stets in dieser Beziehung bin. Dass du und ich fortlaufend mit Gott verbunden sind. Dass wir diese Beziehung im Alltag leben. Das heißt nicht, dass wir uns dreimal hinknien und damit ist gut. Vielleicht auch dreimal hinknien, kann auch sein, dass wir dreimal am Tag uns diese Gewohnheit aneignen. Fürbitte für die Verkündigung des Evangeliums. Missionarisch denken. Lasst unser Horizont erweitern, über den Tellerrand schauen, dass wir unsere Umgebung sehen, dass wir für die Missionare beten, die im Ausland sind, die im Inland unterwegs sind, für unsere Geschwister unter der Jugend, für den Nächsten, der am Arbeitsplatz vielleicht ein Problem hat, dass wir leuchten können, dass wir das Wort, diese frohe Botschaft hinaustragen, dass wir für diejenigen beten, die in der Verkündigung sind, dass ihr als Gemeinde für mich betet, dass ihr als Gemeinde für unseren Ältesten betet, für die Prediger, weil sie das Wort hinaustragen. Und der dritte Punkt ist Gnade und Salz in unserem Gesprächen, in unseren Worten. Es kommt auf die perfekte Dosierung an, dass wir unseren Nächsten nicht mit frommen Worten erschlagen, sondern dass unser Leben mit Salz durchdrängt ist, damit der Nächste Durst bekommt nach dem Wort Gottes. Ich möchte dir eine Challenge, eine Herausforderung für die nächste Woche mitgeben, die dir vielleicht eine Überwindung kosten wird. Vielleicht ein nettes Wort zum Nachbar. Du lebst schon so lange und du kennst ihn noch nicht mal mit Namen. Lade ihn auf einen Kaffee ein. Geh mit ihm vielleicht spazieren. Frag ihn, wie geht es dir? Vielleicht im Straßenverkehr. Also ich bin eigentlich so ein ruhiger Mensch, finde ich. Aber so im Straßenverkehr habe ich so meine Herausforderungen. Vielleicht ist es bei dir auch so. Ja, wenn einer dir das rechts vor links nimmt. Kennt ihr das, wenn man so die Zähne zusammenbeißt? Ich bin nicht so. Nein. Natürlich. Spaß, ne? Hey, aber mach es dir bewusst. Sei Salz. Im Straßenverkehr. Oder im Haushalt. Deiner Frau. Einfach mal anpacken. Sagen, ey, heute sauge ich. Damit habe ich so ein großes Problem. Ja, einfach mal im Haushalt mit anzupacken. Man hat ja genug zu tun. Deinem Partner gegenüber, deinem Freund oder deinen Eltern. Besuch sie mal wieder. Mach dieses kleine Gewürz Salz in deinem Leben in der nächsten Woche sichtbar, dass es schmackhaft wird. Nun, ich habe hier noch einen Salzstreuer so mitgebracht, also das so mit so Meeressalz, wirklich so gesundes Salz mit. Und so eine Schokolade. So, jetzt bekommen zwei eine Belohnung. Wer war, oder fragen wir mal erstmal, Salz ist für die Frauen, ne? Von den Frauen. Das ist so. Oder gibt es Männer, die als Koch angestellt sind? Wisst ihr nicht bei unserer Gemeinde. Aber jetzt Jugendfleißer kommen zwei Männer auch mit. Sehr gut. Wer war der Pastor von der Gemeinde Kolossea? Philemon. Wer hat das hier gesagt? Ella? Genau. Und ja, mit dem, wer den Brief übertragen hat, hat jemand hier gesagt, ne? Das waren die nächsten Fragen. Bitteschön. Genau, das lesen wir nämlich nicht in den Kolosser, dass Philemon der Älteste war. Und wer war das hier, wer den Brief übertragen hat? Jedediah. Das ist eine gesunde Schokolade, 70%. Ich würde jetzt gerne noch beten. Und ich möchte dich herausfordern für die nächste Woche. Nimm es dir wirklich zu Herzen, dass du dieses Salz bist in der nächsten Woche. Warum? Weil Christus in mir, in dir ist. Und vielleicht hörst du zu im Livestream oder bis hier und sagst, Christus ist noch nicht in mir. Hey, wir haben die Möglichkeit. Das Evangelium schallt heute hinaus. Du hast die Möglichkeit, Christus aufzunehmen, in dein Herzen hineinzulassen, damit Christus in mir meine Motivation wird, damit mein Umfeld sehen kann, es gibt etwas, wonach es sich zu leben lohnt. Amen. Wir stehen auf und ich bete noch. Hab Dank, Vater, für diesen Sonntag, für diesen Ruhetag, für den Tag der Gnade, dass wir uns hier in Ruhe versammeln dürfen, dass du uns deine Gnade schenkst, dass du uns annimmst, wie wir sind, und dass ich durch mein Leben, durch mein Wandeln, ja die Ewigkeit mir nicht verdienen darf. Danke dir für diese tolle Message, die du den Kolossern überbracht hast, dass Christus genügt, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hab Dank, dass du uns aufrufst, dass unser Leben mit Salz getränkt sein darf. Dass unser Umfeld diesen Durst bekommt nach mehr, nach Christus, nach dem lebendigen Gott. Herr, hilf du uns, missionarisch zu denken, dass wir nicht in unserer Bubble aufwachsen und behütet bleiben. Hier sind wir behütet, hier sind wir wachsam, aber denke nicht hinaus, schau nicht über den Tellerrand. Hilf du mir, hilf du uns, ein offenes Auge haben für unseren Nächsten. So bitte ich dich, dass du uns einfach hilfst, in der nächsten Woche beständig unser Lebensmotto, unser Lebensmessage, dass sie durch Gebet durchflutet sein darf. Hilf uns, dass wir uns bewusst das vor Augen führen, dass wir für unsere Missionare beten, dass wir sie nicht vergessen, dass wir für unsere Verkündiger in der Gemeinde beten, dass wir für unsere Mitmenschen beten, dass wir sie auf der Gebetsliste halten. Dass wir unsere Probleme, unsere Sorgen auch mal zur Seite stellen und dich reden lassen, das, was du uns sagen möchtest. Dass wir diese Beziehung im Gebet führen können. Danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist, dass du in uns wohnst und dass du unsere Herzen bereit machst für dein Wort. Hilf du uns, nicht nur Hörer deines Wortes zu sein, sondern auch Täter. Amen.